Willkommen bei Mindshift MS, dem Nachhaltigkeitspodcast der Wirtschaftsförderung Münster. Nachhaltigkeit beginnt im Kopf, hört da aber nicht auf.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mindshift MS. Mein Name ist Christina Willerding und ich bin Beraterin bei der Wirtschaftsförderung Münster. Ich freue mich auf das heutige Gespräch im Rahmen unserer Podcast-Reihe, das ich diesmal mit zwei Personen führen kann. Sozusagen geballte Nachhaltigkeits- und Innovationsexpertise made in Münsterland. Frau Dr. Franziska Struck und Dr. Jan Wenker von der Unternehmensgruppe Brüninghoff sind heute hier bei mir im Studio. Vielen Dank für Ihr oder besser gesagt für Euer Kommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, uns hier ein bisschen vorzustellen und über Nachhaltigkeit zu sprechen.
Vielen Dank auch von meiner Seite. Wir freuen uns, hier zu sein und ich hatte schon lange nicht mehr so einen schönen Weg zu einem dienstlichen Termin. Über den sonnenbeschienenen Prinzipalmarkt, hervorragend.
Ja, also da präsentieren wir uns natürlich gern von unserer besten Seite hier in Münster. Wenn ich sage, geballte Nachhaltigkeits- und Innovationsexpertise made im Münsterland, dann muss ich das kurz ausführen. Franziska ist Projektleiterin Innovation bei Brüninghoff und auch tätig an der Fachhochschule Münster. Jan ist Abteilungsleiter Nachhaltigkeit und Innovation bei der Brüninghoff-Gruppe. Und jetzt muss ich natürlich auch ein bisschen erläutern, was steckt hinter der Brüninghoff-Gruppe. Sie umfasst 6 Gesellschaften aus den Bereichen Bauen, Produzieren und Service. Und die Kernkompetenzen, und da werden wir heute einiges zu hören, sind die Realisierung und Verarbeitung vorgefertigter Bauelemente aus Beton, Stahl, Aluminium und vor allem aus Holz und das Ganze in Kombination ganz häufig. Ja, die Zentrale liegt in Heiden, aber es gibt auch eine Niederlassung in Münster. Deswegen, also der Weg nach Münster, der wird wahrscheinlich schon häufiger gefunden werden. Insgesamt hat das Unternehmen fast 700 Mitarbeitende. Steigen wir direkt mit dir ein, Franziska. Du hast schon bei deiner Dissertation, und das ist ja noch nicht so lange her, dich intensiv mit dem Thema Ressourcenschonung in der Bauwirtschaft beschäftigt. Und nun bist du auch seit diesem Jahr bei der Firma Brüninghoff, weiter auch noch bei der Fachhochschule Münster tätig. Und man kann sozusagen sagen, Wissenstransfer und Innovationstätigkeit mit Blick auf ökologische Transformation direkt gelebt. Wenn ich aber jetzt mal genau hinschaue, weiß ich gar nicht, wird das so gelebt? Wie ist da dein Gefühl? Sind wir in der Baubranche schon auf dem Weg zur Bauwende, zu dieser ökologischen Transformation oder geht da viel Business as usual?
Ja, ich würde sagen, das ist tatsächlich eine Mischung aus beidem. Ich habe ja jetzt auch so ein bisschen den Blick aus der Hochschule, aus der Forschung, aus der Lehre und gleichzeitig jetzt auch aus einem Unternehmen halt in der Brüninghoff Group. Und ich kann ganz klar sagen, wir haben an der Hochschule ein Modul kreislauforientiertes Planen und Bauen bei uns im Studiengang im Master Bauingenieurwesen integriert. Mhm. Und als wir vor ungefähr 5 Jahren mit diesem Studiengang oder mit diesem Modul in dem Studiengang gestartet sind, da haben uns die Studierenden zum Teil noch ein bisschen angeguckt wie Autos. Und es war so ein bisschen die Frage, was macht ihr jetzt hier eigentlich? Was hat das mit unserem Thema, mit dem Bauen an sich zu tun? Dazu muss man erklärend sagen, unsere Studierenden im Master arbeiten eigentlich alle nebenbei und haben deswegen auch so diesen Unternehmensbezug. Mhm. Und inzwischen ist es genau umgekehrt. Die Studierenden fragen diese Themen nach. In dem Seminar merke ich jedes Mal, dass die Themen angekommen sind. Die Studierenden bringen ihre eigenen Beispiele aus den Unternehmen mit. Natürlich unterschiedlich vertieft, also es sind natürlich auch nicht alle, aber die, die sich speziell dann auch dafür interessieren, bringen das auch mit. Also man kann sagen, dieses Thema ist in den Unternehmen angekommen. Es gibt da aber natürlich verschiedene Ausprägungen und ja, ich würde schon sagen, dass wir bei Brüninghoff damit auch zu den Unternehmen zählen, die das hier im Münsterland auch mit voranbringen. Mhm. Das hat mich natürlich dann auch motiviert, irgendwie diese Kombination mit Hochschule und Brüninghoff einzugehen. Und von daher muss man ganz klar sagen, es ist noch ein gemischtes Feld, aber es bewegt sich sehr viel.
Man weiß natürlich auch, ich hatte jetzt kürzlich eine Studie gesehen, für 50% ist es schon noch ein Zukunftsthema. Aber gut, die jungen Leute kommen ja jetzt erst nach in die Unternehmen. Vielleicht treiben sie es auch voran. Es sind auch immer noch so 25%, die so skeptisch sind. Kommt das überhaupt mit der Veränderung in der Branche? Deswegen denke ich schon, es braucht Vorreiter wie die Brüninghoff-Gruppe. Und ich durfte das auch sozusagen hautnah erleben. Jan, also vor einiger Zeit war ich bei dir. Du hast mir euer Zukunftsforum gezeigt, sozusagen gelebter Wissenstransfer. Und in diesem Pavillon, den ihr dort stehen habt in Heiden, geht es eben um die Themen Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Kreislaufwirtschaft und Industrialisierung in der Baubranche. Jetzt denke ich mal, diesen Pavillon zu bauen, das ist für ein Unternehmen wie Brüninghoff nicht schwierig, aber diesen so mit Inhalt zu füllen, das ist sicherlich eine Herausforderung. Und du bist Ingenieur, du bist kein Kurator. Wie hast du das gemacht? Es war deine Aufgabe.
Zunächst mal eine kleine Klarstellung. Rein formal bin ich kein Ingenieur. Ich bin Naturwissenschaftler. Ich habe Holzwirtschaft studiert an der Universität Hamburg. Das ist sicherlich ein ingenieursähnliches Studium. Sehr stark geprägt vom Material Holz, Materialwissenschaften, Verfahrenstechnik und ähnliche Dinge, Betriebswirtschaft. Genau. Und ja, wir haben in Heiden uns seit 2019 mit dem Gedanken auseinandergesetzt, ein neues Betonfertigteilwerk zu bauen. Allerdings für hybride Bauteile, also Hybrid. Holz und Beton kombiniert. Entsprechend weitere Anforderungen, die wir reingegeben haben, Ressourcenschonung, also den Einsatz von recycelter Gesteinskörnung, CO2-Minderung, also die aktive Arbeit an der Entwicklung von Betonrezepturen. Und der Pavillon, den du eben erwähntest, das ist sozusagen der Eingangsbereich zum neuen Werk. Das Gelände ist so ein bisschen terrassiert, man mag es kaum glauben. Wir haben im westlichen Münsterland auch Höhenunterschiede. Und am Eingangsbereich, am Fuße der Treppe, die sozusagen ins Werk führt, steht dieser Pavillon, überdacht gleichzeitig unsere Elektroladestationen. Wir haben also einen E-Ladepark, betrieben mit ökologischem Strom aus der eigenen Photovoltaikanlage. Und der Wunsch war einfach, Kundinnen, Kunden, Besuchern, Studierenden, aber auch Interessierten aus dem Ort und auch unseren Kolleginnen und Kollegen die Themen näher zu bringen, die uns bewegen und die auch die ganze Branche bewegen sollten. Die eben genannten Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft. Das kann nur durch Digitalisierung und Industrialisierung umgesetzt werden.
Das gehört zusammen, ja.
Hat es eben schon erwähnt, wir sind stark in der Vorfertigung. Das heißt, das Thema Industrialisierung und effiziente Umsetzung von Produkten, von Prozessen, das liegt uns am Herzen. Ja, und da haben wir diesen Pavillon gebaut. Wie du schon sagtest, überhaupt kein Problem für ein Bauunternehmen, aber auch das war kein normaler Vorgang bei uns. Das haben bei uns Nachwuchskräfte gemacht. Auszubildende, Werkstudierende und Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht gerade 1-2 Jahre im Job sind. Das heißt, die haben das Gebäude komplett geplant und errichtet, eigenverantwortlich. Klar konnten die in Anführungsstrichen alten Hasen immer fragen, ist ja erstaunlich selten vorgekommen, und die haben da im Prinzip ein Pavillon mit einem freitragenden Holzgitterrost konstruiert, 12 Meter mal 26 Meter, und die haben das so konstruiert tatsächlich, dass das komplette Dachtragwerk am Boden vormontiert worden ist und dann mit zwei Autokränen montiert worden ist als ein Stück. 12 mal 26 Meter.
Wow. Aber ich meine, da vielleicht auch ganz kurz dazwischen, aber wir werden das noch weiter ausführen. Das ist natürlich auch schon eine tolle Mitarbeiterbindung. Auch das gehört zur Nachhaltigkeit. Jungen Leuten eine Chance geben, was auszuprobieren, Teil auch dieser ganzen Transformation zu sein und Teil auch dieser Philosophie, die euch auszeichnet. Auch da werden wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen, Teil dieser Philosophie von Brüninghoff zu sein. Also das finde ich schon mal ganz, ganz großartig. Und vielleicht auch noch so eine Sache, die mir sehr positiv aufgefallen ist. Ich habe natürlich jetzt in letzter Zeit immer drauf geachtet, was macht die Brüning-Gruppe, wo ist man aktiv, aber dass ihr euch auch öffnet. Also ihr lasst Besucher rein, du hast es ausgeführt, sei es jetzt aus dem Ort, aber auch sei es eben Leute, die wirklich schauen wollen, wie funktioniert das, was macht ihr da, was sind die Themen, und wir dürfen uns ja auch nichts vormachen, das Thema Nachhaltigkeit hat ja auch im Moment so ein bisschen an Strahlkraft verloren. Also insgesamt muss man die Personen, muss man die Wirtschaft wieder etwas stärker in die Richtung bringen. Und dann sind natürlich solche Innovationsvorhaben, wie ihr es realisiert, auch echte Leuchttürme. Also, aber du warst noch dabei, wie ihr das jetzt mit Inhalt gefüllt habt. Da seid ihr auch einen ganz besonderen Weg gegangen.
Richtig, genau. Und zwar haben wir uns dazu entschlossen, die Ausstellung professionell kuratieren zu lassen. Weil wir natürlich Experten für Inhalte sind, aber das natürlich auch in einer Art und Weise aufbereiten und darbieten wollten, die entsprechend viele verschiedene Zielgruppen anspricht, auch verständlich ist für Besucherinnen und Besucher, die nicht aus der Baubranche kommen. Man sollte immer so ein bisschen aufpassen, in seinem Tunnelblick für einen selber sind Sachverhalte, Dinge, Zusammenhänge völlig klar. Wenn man mit einer anderen Vorbildung an die Sache rangeht, von außen schaut, dann ist das möglicherweise ganz anders.
Und ja, und nicht jeder Bauherr kennt die Details so, ne? Und dann da mal ein bisschen näher reinzuschauen, ist sicherlich interessant, ja.
Richtig, genau. Und dann haben wir entsprechend uns die Unterstützung einer Kuratorin herangezogen, wo wir dann also in ganz, ganz enger Abstimmung sowohl die Inhalte, die Präsentationsform, die Ausstellungsmöbel, alles entsprechend dann zusammen erarbeitet haben und dann natürlich mit viel Eigenleistung auch umgesetzt haben. Also auch in der Ausstellungsmöblierung findet man die vier Materialien, mit denen wir hauptsächlich arbeiten. Mhm. Das sind also Holz, Stahlbeton, Stahl und Aluminium, findet man entsprechend auch in der Möblierung der Ausstellung wieder.
Ja, es zieht sich wie so ein roter Faden dadurch, also diese Materialien, für die ihr steht. Und ja, also ich finde es sehr ansprechend, sehr inspirierend. Man kommt aber trotzdem immer wieder schnell dann auch auf den Boden der Tatsachen. Also wir kommen ja gleich noch auch auf eure Produktionen hin, die ihr neu geschaffen habt. Aber kommen wir vielleicht nochmal auch zu den harten Fakten. Also ich hoffe, die Zahlen sind jetzt ganz aktuell. Franziska, du bist da immer ganz nah dran. Der Bausektor ist verantwortlich für 63% des Rohstoffverbrauchs, 40% des Energieverbrauchs. Und 35% der CO2-Emissionen in Deutschland sind verursacht vom Bausektor. 55% aller deutschen Abfälle sind Bau- und Abbruchabfälle. Also das muss man erstmal sacken lassen und dann sieht man natürlich auch, was das da für ein Hebel ist. Nur die Frage ist natürlich, wie bewege ich den? Also normalerweise würde man doch jetzt sagen, okay, wir müssen uns doch jetzt alle auf den Weg machen zur Kreislaufwirtschaft, zum zirkulären Bauen. Aber sind wir da auf dem Weg? Franziska, was meinst du? Also ist da schon ein guter Schritt gemacht oder wo sind vielleicht auch die Hemmnisse, dass wir da nicht so weit kommen?
Ja, also die Zahlen stimmen so. Es ist tatsächlich so, dass das Bauwesen einer der ganz großen Ressourcenverbraucher ist. Und ich denke, da müssen wir insgesamt drauf schauen. Also klar, wir müssen dafür sorgen, dass wir die Dinge mehr im Kreislauf führen, aber wir müssen auch dafür sorgen, dass diese Kreisläufe insgesamt kleiner werden. Also das heißt, dass wir weniger Materialien verbrauchen, dass unser Fußabdruck da in die Richtung etwas kleiner wird. Und da sind es, glaube ich, interessanterweise gar nicht unbedingt so die richtigen Produktionen und die einzelnen Bauteile, die wir betrachten müssten, sondern auch die Konzepte, wie wir denken. Also zum Beispiel die Frage, ob man Gebäude nicht flexibel mit verschiedenen Nutzungen belegen kann, ob wir wirklich so viel Wohnraum brauchen oder ob man nicht über geteilte Wohnbereiche zum Beispiel, die man dann mit Werkstätten, die man gemeinsam benutzt, Waschmaschinen, die man gemeinsam nutzt und so weiter, halt auch den individuellen Wohnraum zum Beispiel etwas reduzieren kann. Man sieht insgesamt, dass die Industrie wirklich versucht, sich zu verbessern, aber oft ist es so, dass alles, was an Effizienzsteigerungen erreicht wird, dann über sogenannte Rebound-Effekte wieder eingeholt wird. Also das heißt, wir brauchen immer weniger Material, um ein Haus zu bauen, aber dafür bauen wir das Haus immer größer. Und dann haben wir natürlich am Ende nichts eingespart.
Ja, ja.
Also das heißt, da glaube ich, müssen wir so ein bisschen drüber nachdenken, wo wir auch mit unserer Baukultur hinwollen und wie wir das Ganze realisieren können. Und das hat natürlich dann für Unternehmen auch die Folge, dass wir über das Thema Geschäftsmodelle nachdenken müssen.
Mhm. Ja, also so umfangreich habe ich das jetzt noch gar nicht betrachtet. Also wirklich, dass man sagt, wie sehen die Geschäftsmodelle aus? Wo geht der Weg eigentlich hin? Klar, man schaut immer, wir müssen auch viel stärker weg vom Neubau, mehr hin zur Sanierung des Bestandes. Also auch da habt ihr ja bei Brüninghof gute Lösungen erarbeitet. Aber es geht eben auch um Gewohnheiten, es geht um Veränderungen, es geht, wie wohne ich? Es geht auch beim Arbeiten, wie sind Arbeitsabläufe, wie muss was sein? Also da muss man ganzheitlich drauf schauen. Also,
genau, das ist so der Aufhänger, aber natürlich muss das auch technisch möglich sein. Also solche Konzepte, die Flexibilität, Umbauten und so weiter ermöglichen, die brauchen ja dann zum Beispiel auch Bauteile, die man wieder voneinander trennen kann. Mhm. Also das heißt, das hängt alles miteinander zusammen. Auch diese Kreislauffähigkeit muss ja irgendwie erreicht werden und das ist ja deswegen auch genau ein Thema, was wir uns immer wieder auch anschauen, wenn wir neue Produkte entwickeln.
Ja, ich habe das ja bei euch gesehen, also damit beschäftigt ihr euch ja. Wie kann ich jetzt Holz und Beton wieder auseinanderbringen? Wie kann ich bestimmte andere Stoffe, die früher auf immer und ewig zusammenhingen, wie kann ich sie anders konstruieren? Und da fängt's ja schon an, damit ich eben auch in diesen Kreisläufen arbeiten kann. Also vielleicht hast du da noch ein paar Beispiele für uns, bevor wir nochmal auch auf eure neue Fabrik dann auch kommen.
Wir sind der festen Überzeugung, dass Materialien ihre individuellen Stärken haben und im Bauteil oder im Gebäude als Kombination noch über sich hinaus wachsen können. Mhm. Das bedeutet aber gleichzeitig auch, wenn ich Materialien miteinander verbinde und wenn ich sie im Tragwerk einsetze, vielleicht auch sehr fest miteinander verbinde, dann muss ich mir Gedanken machen, wie ich sie am Ende des Lebenszyklus wieder trennen kann. Also es ist zu kurz gesprungen zu sagen, die Materialien haben sozusagen in Kombination ihre Stärke, aber ich mache mir keine Gedanken darüber, wie kann ich später mit Bauteilen oder auch mit den Materialien weiter verfahren. Die eben von dir schon angesprochene Holzbeton-Verbunddecke ist ja ein super Beispiel. Da sind wir seit ungefähr 15 Jahren unterwegs in dem Bereich Holzbeton-Verbund. Und die erste Zeit war immer die Frage, naja, hält das denn? Was bringt das denn? Wo sind versteckte Mehrkosten und ähnliche Dinge? Und mittlerweile ist es eher so, man hat das Wort Verbund noch nicht mal ausgesprochen. Holzbeton Verbund. Dann kommt die Frage schon zurück, ja Moment, Sie haben doch gerade Verbund gesagt. Wie wollen Sie das denn am Ende wieder auseinanderbekommen? Mhm. Und das ist natürlich eine sehr, sehr berechtigte Frage, insbesondere in der Decke. Da haben wir ein statisches System, wo das Holz die Zugkräfte aufnimmt und der Beton die Druckkräfte, also die Materialien exakt ihre Stärken ausspielen. Das bedeutet aber auch, dass wir sie sehr schubfest miteinander verbinden, dass wir entsprechend diese Aufteilung der Kräfte so hinbekommen. Und da haben wir jetzt in fast zweijähriger Entwicklungsarbeit, wo ein Kollege sich sehr, sehr engagiert hat auch, ein Verfahren entwickelt, wie wir die vorgefertigten Holzbeton-Verbundelemente wieder voneinander trennen können, entsprechend vorbereiten können zur Wiederverwendung, also in einem anderen Bauwerk, unter Erhalt von Form und Gestalt 1:1 wieder einbauen können. Und in einem zweiten Schritt, wenn das nicht funktioniert, weil Spannweiten nicht passen, das Material an der falschen logistischen Stelle liegt, ich baue ein Gebäude in Kiel, das Material liegt vielleicht in Bayern, oder baurechtliche Hürden, die im Moment noch sehr massiv sind für den Wiedereinsatz von Elementen und auch Materialien, dem entgegenstehen, sozusagen als weitere Stufe in der Kaskade, die sortenreine Trennung von Holz und Beton. Mhm. Und da haben wir zusammen mit einem Kooperationspartner auch Verbindungsmittel entwickelt, die uns das sehr schnell und extrem sortenrein ermöglichen. Wir können also den Beton entsprechend wieder aufbereiten zur Recycling-Gesteinskörnung, wieder in Betonfertigteilen einsetzen und das Holz entsprechend auch beschädigungsfrei zurückgewinnen und wieder vorbereiten, auch zu einem zweiten Einsatz. Das gelingt uns erstaunlich gut. Da haben wir einen Großversuch mit 3 Deckenelementen durchgeführt, 70 Quadratmeter insgesamt, also ein wirklich großer Versuch. Ja. Von denen 2 Elemente just letzte Woche beim Kunden montiert worden sind. Der hat sein Einverständnis dazu gegeben, also Deckenelemente zu montieren, die schon mal in einer Montagesituation waren. Das dritte Element ist entsprechend zerlegt worden in Holz und Beton, in seine Bestandteile.
Super. Das hat, ich meine, das ist jetzt wirklich ein Best-Practice-Beispiel, weil es gibt ja doch immer noch, wie ihr das jetzt über die Jahre erlebt habt, immer wieder das Zögern, ja geht das, gibt das keine Probleme etc. Aber ihr seid den Weg gegangen, das hat alles funktioniert und ihr habt, kommen wir da nochmal ein bisschen konkreter drauf, eben 23 diese neue Produktionsstätte eröffnet, die ja sozusagen nachhaltig entlang der ganzen Wertschöpfungskette ist. Du hast es jetzt schon ein bisschen ausgeführt, aber vielleicht kannst du noch mal etwas mehr zu der Produktionsstätte sagen, die ihr da eröffnet habt.
Genau, die Produktionsstätte und die Produkte sind besonders. Mhm. Die Produktionsstätte als solches ist nach den Regeln der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, DGNB, im Standard Gold zertifiziert. Das kennt man vielleicht von Bürogebäuden
genau,
oder ähnlichem.
Daher kenne ich es. Also bei Hallen ist das weniger der Fall. Super.
Genau, ja. Es gibt ein Nutzungsprofil Produktionsstätte. Ja, das ist vielleicht nicht so weit bekannt wie das Office- oder Wohnen-Nutzungsprofil der DGNB. Wir haben es entsprechend zertifiziert. Das heißt, auch das Gebäude hat eine sehr, sehr hohe Qualität. Wir haben also anders als üblich im Industriebau tatsächlich Holztafelbauelemente als Fassadenelemente eingesetzt mit einer sehr hochwertigen, vorgehängten, hinterlüfteten Trapezblechfassade, was gleichzeitig architektonisch sehr anspruchsvoll ist. Sehr tageslichtdurchflutet die Halle. Ja. Wir haben eine Luftwasserwärmepumpe, die genauso wie der E-Ladepark, den wir betreiben, mit PV-Strom aus der eigenen Anlage betrieben wird. Und wir haben da tatsächlich noch eine sehr große Regenwasserzisterne. Wir fangen also Regenwasser auf und nutzen das als Brauchwasser entsprechend zum Anmischen von Beton. Mhm. Das sozusagen zum Werk, dass also entsprechend nicht nur die Produkte eine hohe Qualität haben, sondern auch die Produktionsstätte. Die Produkte, ich hatte es eben schon mal angedeutet, wir haben CO2-mindernde Betonrezepturen, wir setzen Recyclinggesteinskörnung ein und wir haben entsprechend die Kombination aus Holz und Beton, sodass wir da also sehr innovativ und von der Ökobilanz vorteilhaft und ressourcenschonend unterwegs sind.
Ich hatte so im Nachhinein noch gedacht, also soll ich nochmal dann nachfragen, wie das Nachhaltigkeitskonzept der Unternehmung ist. Aber man spürt es ja bei jeder Maßnahme, die ihr ergreift, wie ganzheitlich ihr auf euer Tun schaut. Also jetzt von der Fertigung mit PV, mit Zisterne etc. Also das finde ich schon großartig. Das hat man ja nicht immer. Man hat ja dann oft so, ja, damit haben wir uns schon beschäftigt. Aber dieser Blick auf ganzheitlich bis zu, ich meine, ich habe selbst nicht geladen bei euch, aber bis zu der Möglichkeit, das auch dort bei euch zu machen. Und ihr seid da auch öffentlich. Das sind ja auch öffentliche Ladepunkte, die ihr da habt. Also das finde ich schon auch klasse und das hat mich unglaublich überzeugt. Denn ich bin ja nicht selten auch in Diskussionen mit Greenwashing unterwegs. Ja, wie sehen die Unternehmen aus? Also ich habe das bei euch schon erlebt, wie ihr wirklich alles durchdenkt, um dann auch noch vorn zu gehen.
Ja, vielleicht soll ich noch mal kurz einhaken. Ja, gerne. Also das gehört ja auch zum Entwickeln neuer Geschäftsmodelle dazu, vielleicht mal Dinge zu tun, die nicht unbedingt das Kerngeschäft sind. So, ja. Wir haben mit der Brüning of Energy Solutions als Teil der Brüning of Unternehmensgruppe ein Unternehmen in der eigenen Gruppe, die sich entsprechend mit Energielösungen und deren Umsetzung befassen. Wir haben eine sehr große Hallenfläche auf dem Betonfertigteilwerk. Warum nicht die nutzen und auch Strom verkaufen? Wir haben ja die Fläche, wir haben die Möglichkeit, die PV-Anlage selbst zu installieren. Dann ist es natürlich eine logische Konsequenz, dass wir entsprechend nicht nur für unseren eigenen Fuhrpark, sondern auch für öffentliches Laden entsprechend dann in das Geschäft mit einsteigen.
Ich denke, das zieht sich dann auch in alle anderen Bereiche. Also ich bin ja bei Brüninghoff für das Innovationsmanagement zuständig. Mhm. Und natürlich, wir wollen mit Innovation vorangehen. Da sollen neue Ideen entwickelt werden. Das muss ja jetzt nicht zwingend was mit Nachhaltigkeit zu tun haben, wenn man jetzt erstmal nur auf das Wort schaut. Mhm. Für uns ist es aber dennoch so. Also wir denken, dass eine Innovation, die nicht nachhaltig ist, eigentlich keine Innovation ist. Ja. Also in diese Richtung können wir dann nicht mehr weitergehen, denn wir sehen auch, dass man diesen Gedanken weitertragen muss. Du hattest vorhin einmal so nach dem aktuellen Stand und nach so den Hemmnissen gefragt.
Ja.
Man könnte zum Beispiel auch sagen, der Bausektor und insbesondere mineralische Abfälle sind doch ein super Beispiel für Kreislaufwirtschaft. Da wird ja ein ganz großer Anteil auch recycelt. Mhm. Das stimmt, das ist tatsächlich so. Momentan ist es aber so, dass die gebrochenen Betonabfälle nicht wieder im neuen Gebäudebau eingesetzt werden, sondern halt für den Straßenbau. Mhm. Natürlich braucht man auch dort Material und auch dieses Material muss eine gewisse Qualität aufweisen, denn wenn wir da mit LKWs drüber fahren, soll das ja nicht sofort wieder kaputt gehen. Also das heißt, wir brauchen dieses Material. Aber es zeigt auch, dass wir so hohe Recyclingquoten nur einhalten können, wenn wir weiterhin so viele Straßen bauen. Und das möchten wir natürlich eigentlich nicht mehr. Wir haben ja auch ein Netto-Null-Ziel, was Versiegelungen angeht.
Ja.
Und dementsprechend ist es halt auch einfach wichtig zu zeigen, man kann aus Recyclingbeton auch was in Richtung Gebäude machen. Wir können hier versuchen, anders die Kreisläufe zu schließen. Und wir müssen dabei natürlich auch gerade im Bauwesen nicht nur über mineralische Materialien sprechen, sondern halt auch über die anderen, denn die nehmen insgesamt beim Bauen deutlich zu.
Ja, also Jan.
Das ist ein gutes Stichwort, Franziska. Netto-Null-Ziel, Flächenversiegelung. Wir als Bauunternehmen haben natürlich eine extrem hohe Verantwortung. Nicht was nur die ganzen Einsätze von Materialien, Stoffkreisläufe anbelangt, sondern zum Beispiel auch in der Hinsicht. Mhm. So, wir als Spezialist auch für Industrie- und Gewerbebauten, weitgespannte Hallentragwerke, neben den mehrgeschossigen Gebäuden, das braucht natürlich Fläche. Und wir sind jetzt auch ganz aktiv dabei, auch mit Partnern zusammen, alte Industriegebäude zu revitalisieren, alte Industriebrachen wieder zu erschließen und auch im Bereich mehrgeschossige Industriehallen uns umzutun. Als man, ich sag mal, das Thema Flächenreduktion noch nicht so auf dem Schirm hatte, war es natürlich einfacher, groß zu bauen, in die Fläche zu bauen, insbesondere ja, genau. in Regionen, wo genau. vielleicht auch ein Quadratmeter Industrie- und Gewerbegrund jetzt nicht so wahnsinnig teuer gewesen ist. Aber natürlich kann man sich Gedanken machen, wie komme ich eigentlich in die Zwei- oder Mehrgeschossigkeit auch mit Produktions- oder Logistikhallen? Das ja. ist eine ganz spannende Frage. Und wenn ich zweigeschossig bin, habe ich nur noch einen halben Fußabdruck in der Fläche.
Ja, ja. Nein, aber das sind natürlich Herausforderungen, mit denen ihr zu kämpfen habt. Und dann ist es eine natürliche Konsequenz. Ich muss an mein Geschäftsmodell. Ich muss da so richtig an den Kern. Und das tut ihr, indem ihr auch euch Gedanken über diese Fragestellung macht. Ich meine, man könnte ja auch sagen, okay, irgendwo werden wir schon Flächen finden und da gehen wir hin. Aber nein, ihr wollt wirklich diese Probleme, die wir ja alle haben, mit lösen. Und das finde ich, ist ein richtig guter Weg. Ich würde gern noch mal bei dem Recyclingbeton, bei dem R-Beton bleiben. Habe ich ja auch bei euch gesehen, wie das mit der Körnung gemacht wird. Du hattest mir auch erzählt, Jan, woher euer Beton kommt, denn auch das ist ja nicht immer so einfach. Du hast ja gerade schon gesagt, Thema Logistik, dann ist im Süden ist das Material, ich brauch's aber im Norden. Also, dass man da zusammenkommt, ist nicht so einfach. Bei euch hat's ganz gut geklappt, also, dass ihr eben Lieferung für gebrauchten Beton bekommen habt.
Genau, wir haben da Kooperationspartner, die wir von unserer Idee überzeugen konnten. Mhm. Sowohl in der Bereitstellung der rezyklierten Gesteinskörnung, ja. Kooperationspartner aus dem Nachbarort. Das ist also eine Transportstrecke von 15 Kilometern. Und das Material kommt überwiegend auch aus dem Ruhrgebiet. Also das Ruhrgebiet ist eine wahnsinnig große urbane Mine. Und das ja. ist von Heiden ja. aus keine 30 Kilometer entfernt. Ja. Da ist man ruckzuck. Denn das gehört auch zur vollen Wahrheit im Thema Beton. Wir haben den Ressourcenaspekt, mhm. das ist das Thema Mineralik, also Sand, Kies und Steine.
Ja.
Und den CO2-Themenkomplex, der kommt eigentlich aber ausschließlich aus dem Zement. Das heißt, wir haben zwei Aspekte, die ganz gerne auch mal vermischt
ja,
werden.
Ja, ist richtig.
Das Thema R-Beton zahlt also auf die Ressourcenschonung ein.
Ja.
Das Thema Betonrezepturen, Substitution von Zementsorten durch andere, weniger klimaschädliche, adressiert den CO2-Aspekt. Wenn wir jetzt nochmal über den R-Beton sprechen, also den Ressourcenaspekt, knapp 2 Tonnen Mineralik ist in jedem Kubikmeter Beton drin. Da muss man ganz klar sagen, dass man das Material nicht zu weit transportieren sollte. Denn sonst hat man zwar was für die Ressourcenschonung getan, aber hat einen Rebound-Effekt im Bereich CO2.
Ja.
Denn das muss man natürlich ganzheitlich betrachten. Und wir haben dadurch, dass wir relativ früh die Entscheidung getroffen haben, die Recycling-Gesteinskörnung unabhängig vom Kundenwunsch einzubauen, eine Wertschöpfungskette in Gang setzen können.
Mhm.
Wir standen dann irgendwann mal mit unseren Kooperationspartnern, also einer stellt die Recycling-Gesteinskörnung zur Verfügung, mhm. ein anderer mischt uns den Beton an.
Mhm.
Das haben wir also auch in Hände eines Kooperationspartners, der da sehr erfahren ist, gegeben. Haben festgestellt, wenn wir jetzt zweimal im Jahr R-Beton machen wollen, dann kriegen wir diese hochwertige sogenannte Typ-1-Gesteinskörnung, die wir für die statisch hochbelasteten Bauteile brauchen, also einen reinen Betonbruch, der auch entsprechend aufbereitet wird, die kriegen wir einfach nicht. Es braucht eine kontinuierliche Nachfrage. Wo keine Nachfrage ist, ist auch kein Angebot.
Ja,
dann sind wir irgendwann hingegangen, unser Geschäftsführer hat die Entscheidung getroffen, wir machen das auch, wenn es der Kunde nicht möchte. Die Normen geben das her, bis zu einem gewissen Anteil, bis zu 45% zu substituieren. Man hat also ein Betonfertigteil nach Norm.
Ich meine, auch das ist schon mal gut, weil oft wird ja gesagt, ja, die deutsche Norm, da geht vieles gar nicht. Aber es geht einiges. Es geht nicht alles, aber es gehen Dinge.
Es geht einiges. Man kann natürlich darüber streiten, ob die Substitutionsquote eher konservativ gewählt ist. Also in Nachbarländern geht da auch durchaus noch mehr.
Mhm.
Wir haben gesagt, wir bewegen uns zunächst im Rahmen der Normen und Zulassungen. Erwirken perspektivisch natürlich auch eigene Zulassungen für Spezialrezepturen, damit wir es eben unabhängig auch vom Kundenwunsch einsetzen können. Das ist ein Bauteil nach Norm. So, wir freuen uns natürlich, wenn Kunden sich dafür interessieren und das wertschätzen.
Mhm.
Aber selbst wenn Kunden da kein gesteigertes Interesse dran haben, kriegen sie trotzdem ein Bauteil mit bis zu 45% Recycling-Gesteinskörnung geliefert, weil es entsprechend ein ganz normales Bauteil ist. Das ist kein
Genau, ich hatte es ja gesehen. Also die Oberfläche, die ist ja, das sieht man ja nicht, dass da was anders gemacht worden genau. ist, wer sich da nicht auskennt. Aber es ist natürlich schon auch mutig, so in den Markt reinzugehen, zu sagen, wir machen das. Also ich glaube, da hätte nicht jeder den Mut und ich denke, es braucht natürlich auch eine gewisse Finanzkraft. Also auch das kann nicht jeder einfach so stemmen. Und da ist es natürlich gut, wenn man immer schon innovativ unterwegs war, immer dicht am Kunden, um dann auch mal solche, es ist jetzt kein Experiment, das wäre vielleicht zu viel gesagt, aber solche Wege zu gehen, die etwas ab vom Mainstream sind.
Wobei also, wir da arbeiten wollen, das ist wieder ja das Normal wird. Also ja, eigentlich sollte ja, Kreislaufwirtschaft ja wieder das neue Normal, das war es ja auch schon mal, muss man sagen. Also früher ja, hat man viel mehr geschaut, wie kann ich Dinge reparieren, wie kann ich Dinge länger nutzen, wie kann ich Dinge anders nutzen. Mhm. Und wir haben uns irgendwie mit der Zeit so ein bisschen davon entwöhnt, sind auf so ein lineares Denken gekommen. Aber wenn wir uns mal umschauen, die Natur, in der wir leben, unser ganzes Umfeld, eigentlich funktioniert alles in Kreisläufen. Und wir müssen uns wieder so ein bisschen zurückgewöhnen und ja, Kreislaufführung muss wieder das normale Denken sein. Mhm. Und ich denke, dass solche Produkte dann dazu halt auch einen Beitrag leisten können, weil sie halt einfach zeigen, Beton ist Beton, das ist ganz normal nach Norm hergestellt und damit hat man dann natürlich auch die Möglichkeit, irgendwie seine Auswirkungen ein bisschen zu reduzieren und einen Beitrag zu leisten.
Nein, und ihr habt euch ja auch wirklich so auf den Weg gemacht. Das ist ja euer Credo, eben Kreislaufwirtschaft in Kreisläufen zu denken, zu handeln und alles auch unter diese Maxime zu stellen, wie ich das bei euch beobachten kann. Und ich denke, man muss dann einfach auch mal sich zurücklehnen, auf sein Geschäftsmodell schauen und gucken, wo kann ich was verändern? Und es gehört natürlich auch dazu, dass alle Seiten sich verändern, dass eben auch von der Kundenseite da nochmal was kommt. Gut, manchmal kann man vorangehen, aber der Kunde muss da auch mitgehen. Also da ist sicherlich noch einiges zu tun. Aber es braucht natürlich auch, und da springe ich jetzt mal ganz kurz, es braucht ja auch die richtigen politischen Rahmenbedingungen. Ich meine, in Deutschland machen wir uns da jetzt gerade auf dem Weg mit der, die ja jetzt in Planung ist, nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie. Und sicherlich ein guter Weg, um Richtung Umweltschutz zu gehen, Schutz der Biodiversität und Klimaschutz. Ja, ich weiß nicht, Franziska, wie schätzt du diese Strategie ein? Kannst du da so ein bisschen so deine Einschätzung geben? Sind wir damit dann auf einem guten Weg?
Also wir haben tatsächlich als Unternehmen auch eine Stellungnahme mit zu dieser Strategie mit veröffentlicht. Ich denke, da sind viele wichtige Punkte mit bei, die jetzt ja auch nochmal diskutiert und dann hoffentlich auch beschlossen werden sollen. Wir haben gemeinsam mit dem WWF und anderen Interessierten auch nochmal einen Brief, einen offenen Brief an die Bundesregierung gerichtet, wo wir nochmal wieder dieses Ziel, wirklich auch den Ressourcenverbrauch zu reduzieren, nochmal in den Fokus gerückt haben. Also da drin wurde ja formuliert, dass wir quasi von 16 Tonnen auf 8 Tonnen reduzieren möchten. Und das ist tatsächlich auch etwas, das wir als Bauunternehmen gerne mit unterstützen möchten. Wir sind uns bewusst, dass wir natürlich sozusagen einen großen Beitrag dazu leisten, aber wir denken, dass es anders geht, als immer Primärmaterialien zu verbrauchen und deswegen denken wir, dass das ein konkret sehr wichtiges Ziel ist. Es gab aber auch noch einige Details in der Strategie, die nicht ganz so gut geklappt haben, die wir auch adressiert haben, zum Beispiel das Thema Wiederverwendung, was Jan schon angesprochen hatte, dass es momentan noch sehr, sehr schwierig ist, Dinge einfach wieder einzusetzen und das ist aber der Punkt, wo wir hin müssen. Also momentan wird viel bei Kreislaufführung noch so an dieses Recycling gedacht. Wenn man sich aber die Abfallwirtschaftshierarchie aus dem Kreislaufwirtschaftsgesetz anguckt, dann sieht man, dass eigentlich Recycling nur Stufe 3 von 5 ist. Und 3 von 5 ist nicht unser Anspruch, ja, sondern die Stufe darüber ist halt eigentlich die Wiederverwendung. Das heißt, ich baue ein Bauteil aus und ich baue es woanders wieder ein und kann es dort weiter benutzen. Und das ist momentan mit den gegebenen Bedingungen noch nicht so einfach. Auch da gibt es Leute, die sich auf den Weg gemacht haben, Lösungen zu finden. Aber trotzdem könnte man sich in dem Bereich noch etwas mehr Unterstützung wünschen.
Ich meine, Jan gleich, aber vielleicht noch ganz kurz. Kreislaufwirtschaft heißt ja auch eben nicht nur Recycling. Viele haben das noch immer so im Kopf. Wir reden ja von Erststrategien. Die fangen ja schon dabei an zu überlegen, kann ich auch das Produkt anders gestalten? Kann ich weitere Nutzungen in dieses Produkt reinbringen, sodass es auch noch weiter verwendet wird? Wie kann ich die Dauer der Nutzung verlängern? Das sind ja mehrere Ansätze. Und wenn man nur im Recycling denkt, dann ist das zu kurz gesprungen. Aber es ist natürlich schon ein wichtiger Weg. Also ich finde es aber auch da wiederum gut, dass ihr euch da auch mit einmischt. Also man sagt ja schnell, na, Bauwirtschaft Teil des Problems, aber ihr wollt eben auch Teil der Lösung sein. Und das finde ich gut. Jan.
Ja, ich glaube, von den Rahmenbedingungen her, wir haben eigentlich aus meiner Sicht 3 Punkte, die uns das Thema Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft insbesondere im Bauwesen erschweren, weil das Bauwesen bewegt wahnsinnig viel Material, da braucht man nicht drum herum reden. Das sind Tonnen über Tonnen an Material, die jeden Tag in Heiden angeliefert werden und in Form von Bauteilen wieder wegfahren.
Ja.
So, die 3 Probleme, die ich ansprache, Primärmaterial ist zu billig. Es kostet relativ wenig Geld, frisch aus der Umwelt, aus der Natur entnommenes Primärmaterial, Tonne Kies Kubikmeter Holz aus dem Wald. Der Primärrohstoff ist sehr, sehr billig. In ja. veredelter Form hinterher stehen da dann ganz andere Preise dran, aber primär im Punkt der Entnahme sehr billig. Das zweite Thema ist, CO2 kostet nichts. Die Verursachung von CO2 ist zu billig. Mhm. So, der Kubikmeter Beton ist verhältnismäßig billig, weil CO2 nichts kostet. Das ist eine astreine Externalisierung von Klimafolgekosten, bezahlt am Ende der Steuerzahler.
Ja, ja, ja.
Und das dritte ist, wir schauen Stand heute immer nur auf die Herstellkosten. Was kostet uns ein Gebäude, was kostet uns ein Auto, ein was auch immer für ein Konsumgut, jetzt, wenn ich es kaufe. Wir schauen nicht auf den Lebenszyklus. Das schaffen wir bei der Ökobilanz hier und da schon ganz gut, aber bei den Lebenszykluskosten stehen wir da extrem am Anfang. Das interessiert kaum jemanden heute.
Mhm.
Und das sind die drei Punkte, die uns die Umsetzung in der Praxis doch durchaus erschweren. Und da versuchen wir auch dran zu arbeiten, da entsprechend natürlich da Rahmenbedingungen zu schaffen, sind auch in Verbänden engagiert, sind relativ oft in Berlin auch bei politischen Gesprächen, dass wir da wirklich schauen, die Rahmenbedingungen auch so zu gestalten, dass uns die Umsetzung hinterher leichter fällt.
Und dabei dann auch begreifbar zu machen, dass das Bauwesen tatsächlich nochmal spezielle Herausforderungen hat. Also oft wird bei Kreislaufwirtschaft ja dann irgendwie auch an Joghurtbecher gedacht. Aber solche Produkte, die werden von einem Hersteller produziert, werden nach relativ kurzer Zeit benutzt und dann wieder entsorgt, sodass man die Gestaltung der Produkte zum Beispiel auch ganz anders beeinflussen kann. Im Bauwesen haben wir erstmal die Herausforderung, dass wir unfassbar lange Lebensdauern haben. Das heißt, wir wissen zum Beispiel auch noch nicht genau, wie die Rückbauprozesse, wie die Aufbereitungsprozesse und das die Kreislaufführung in Zukunft aussehen kann. Wir können aber sagen, etwas, das wir heute auseinandernehmen und voneinander trennen können. Das wird uns auch in Zukunft nicht stören. Und ein Recyclingprozess, den wir jetzt schon etabliert haben, der wird, wenn die Nachfrage weiterhin besteht, auch in Zukunft noch da sein.
Mhm.
Also das heißt, wenn wir uns jetzt schon mit den Kreislaufwirtschaftsprinzipien beschäftigen, dann kann das in Zukunft quasi nur positiv ausgehen. Zusätzlich haben wir im Bauwesen dann natürlich noch verschiedene Akteurinnen und Akteure, die das Ganze auch mit beeinflussen. Wir stellen uns nicht einfach hin und produzieren etwas, sondern ein Gebäude wird natürlich in der Architektur zum Beispiel geplant und dann aber erst über viele Schritte, die dann über die Kette folgen, auf der Baustelle zusammengesetzt und dann natürlich während der Benutzung noch mehrfach umgebaut. All diese Dinge müssen ja auch irgendwie festgehalten werden, sodass zum Beispiel auch das Thema Information und Digitalisierung hier nochmal eine ganz andere Rolle spielt, als das bei typischen Konsumgütern halt der Fall ist.
Ja.
Deswegen ist es, glaube ich, so herausfordernd.
Da seid ihr ja auch schon mit BIM ganz vorne gewesen und jetzt eben auch mit dem Thema Gebäuderessourcenpass, also die Digitalisierung, die da unterstützt an der Stelle. Ja.
Es geht nur mit der Unterstützung von Digitalisierung. Ich muss ja wissen, an welcher Stelle im Gebäude welches Material in welcher Qualität, in welcher Menge verbaut ist, wie ich wieder rankomme. Das kann ich nur digital erfassen. Im Idealfall schon in der Planungsphase. Mhm. Wir haben ein wunderschönes Projekt zusammen mit der FH Münster und weiteren Partnern. Circular Building Design, wo es um genau diese Fragestellung geht. Wie kann ich ein Gebäude bereits im Planungsprozess so designen, dass es später demontierbar ist. Und ein weiteres Projekt mit der TU München zum Beispiel, wo es um kreislaufgerechten Holztafelbau geht. Da sind wir im ersten Schritt hingegangen und haben Standard-Holztafelbauelemente, wie sie in Millionen Quadratmetern im Jahr produziert werden in Deutschland, demontiert.
Mhm.
Und das Ergebnis lässt sich eigentlich sehr schön auf den gesamten Bausektor übertragen. Das dauert sehr lange und am Ende bleibt eigentlich ein Haufen Müll über. Also es ist nicht dafür geplant gewesen, demontiert und sortenrein getrennt zu werden. Das heißt, man steckt da sehr viel Energie rein. Wenn man sich mal mit Sinn und Verstand eine Abbruchbaustelle anschaut, wie das vonstatten geht. Das dauert relativ lange und am Ende bleiben, ich sag mal so grob, getrennte und vorsortierte Materialien übrig. Aber das ist nichts, was annähernd eine Qualität von einem Primärmaterial wieder hat.
Ja.
Da sind wir einfach nicht, weil wir die letzten Jahrzehnte nicht so gebaut haben, dass das möglich wäre.
Also das heißt, da sind wir bei dir, Franziska, wir müssen es jetzt richtig machen. Also weil natürlich in der Vergangenheit viel passiert ist, was wir irgendwie jetzt noch vielleicht retten können, aber die Zukunft musste anders aussehen. Diese Prozesse treibt ihr voran. Zwei Themen nochmal, auch jetzt mit Blick auf euer Unternehmen. Also wenn ich euch beide sehe, dann steht ihr für Innovation. Das ist eure Leidenschaft, das lebt ihr jeden Tag. Aber wie schafft ihr das, dass Innovation eben nicht nur stattfindet in der Innovationsabteilung bei euch, sondern im ganzen Unternehmen. Also, dass es sozusagen der Geist des Unternehmens ist. Jan, vielleicht kannst du ein bisschen was zu sagen. Du bist schon etwas länger dabei.
Genau. Das heißt aber nicht, dass Franziska da nicht ebenso was zu sagen könnte, weil sie sich in den Innovationsmanagementprozess, in den geführten Innovationsmanagementprozess, den wir bei uns im Unternehmen haben, schon sehr gut eingearbeitet hat und als Innovationsmanagerin diesen auch begleitet und antreibt. Wir haben uns also schon vor mittlerweile 4 Jahren, übrigens auch zusammen mit einer externen Innovationsberatung, wir können viel, aber haben die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen, deswegen scheuen wir uns auch nicht davor, externe Beratungen in Anspruch zu nehmen. Also mit einer externen Innovationsberatung einen Prozess designt, der also eine Partizipation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglicht. Wir haben also 1 bis 2 Mal im Jahr einen sogenannten Aufruf zur Innovation. Das ist ein auch in Abstimmung mit der Geschäftsführung festgelegtes strategisches Innovationsfeld, was für das Unternehmen wichtig ist. So, der erste Aufruf zur Innovation war zum Beispiel Sanierung mit vorgefertigten Elementen. Stichwort serielle Sanierung, das war bei uns im Jahr 2020. Wir versuchen also entsprechend mittelfristig abzusehen, welche Trends und Entwicklungen sich abzeichnen, da dann entsprechend diese Aufrufe zu starten. Das heißt, wir sagen den Kolleginnen und Kollegen, ich stellt euch unter die Dusche und lasst euch irgendwas einfallen, sondern wir versuchen das ein bisschen zu kanalisieren.
Ja.
So, das heißt, wir geben diese Felder vor, dann werden Ideen eingereicht, die werden dann in moderierten Workshops weiterentwickelt und entsprechend dann Super. Durch die Geschäftsführung auch bewertet. Natürlich in einem Innovationsmanagementprozess, man hat ganz viele Ideen, nicht jede wird zu einem neuen Produkt. Das heißt, da wird relativ stark auch ausgesiebt, um entsprechend sozusagen die Diamanten zu finden in dem Material. Und dann werden da auch mit Methoden des Projektmanagements geführte Innovationsprojekte raus, wo am Ende ganz klar steht, ein neues Produkt, was wir gerne im Markt platzieren möchten.
Ich meine, da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem, was du zu Anfang gesagt hast mit den jungen Leuten, die bei dem Zukunftsforum dabei waren, bei dem Entwurf, dass auch hier wieder die Mitarbeitenden dabei sind mit ihren Ideen, mit ihrer Expertise ja auch, die vielleicht in der Produktion vorhanden ist, die in der Logistik vorhanden ist, um die Dinge voranzutreiben. Also das finde ich spannend, super.
Aber das ist ein ganz
Ladies first, bitte.
Das würde ich tatsächlich auch mit als das Erfolgsgeheimnis von Brüninghoff so sehen, jetzt mit einem relativ frischen Blick. Ich bin jetzt erst seit 1.7. dabei, durfte aber schon am 30.6. beim großen Fest zum 50-jährigen Firmenjubiläum als Familienfest mit dabei sein. Und da hat man einfach gemerkt, dass wirklich die Zufriedenheit der Mitarbeitenden da eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Also dieses Umgehen miteinander, dass die Familien da mitgebracht wurden und dass das auch wirklich immer wieder betont wurde, dass dieses Zusammenhalten und Dinge voranbringen hier wirklich entscheidend ist. Und von daher, Jan hat, glaube ich, gerade so in Kürze meine Stellenbeschreibung zusammengefasst. Freue ich mich auch
alles
sehr,
richtig
dass,
gemacht.
Ich, genau, dass ich diese Aufgabe jetzt auch haben darf, weil das einfach auch ganz
und
die wirklich viel
sicherlich
Spaß
auch
macht,
gut erfüllst. Nein, sehr schön. Ich meine, das beantwortet schon fast meine nächste Frage und das fand ich so spannend, als ich bei euch das erste Mal auf die Website gegangen bin, kam sofort dieser Hashtag Challenge Accepted. Also habe ich gedacht, okay, das ist ja schon mal eine Ansage. Da weiß ich ja, was ist der Geist in diesem Unternehmen. Da geht es natürlich um was Neues, da geht es aber auch um Leistung. Ne? Ich will es auch dann schaffen. Und habe dann so gedacht, okay, du bist neu dabei. War das auch ausschlaggebend? Und das ist jetzt ein bisschen eine persönliche Frage nochmal, dich für dieses Unternehmen zu entscheiden. Denn ich denke, du hättest verschiedene Möglichkeiten gehabt.
Ja, das war es auf jeden Fall. Also dieses Sehen der Herausforderungen, wir haben es ja nebenbei schon so ein bisschen erwähnt, momentan gibt es ja durchaus auch einige Schwierigkeiten, die Baubranche betreffen, aber das Ganze nicht als Problem zu sehen und irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken und zu hoffen, dass Dinge vorbeigehen, sondern wirklich einfach zu sagen, wir sehen hier eine Herausforderung und Herausforderungen brauchen Lösungen. Also machen wir uns hier auf den Weg und erarbeiten diese und ja, dann selber da einen Beitrag leisten zu können, halt auch in dieser Kooperation, die wir da jetzt eingegangen sind mit der FH Münster. Das finde ich sehr motivierend und auch gewinnbringend. Und das ist, glaube ich, auch wirklich für alle Beteiligten. Von daher, hat es mich wirklich sehr gefreut, dass das so funktioniert hat.
Ja, super. Nein, das
wir
hört sich.
Wir freuen uns auch.
Ja, das ist eine Win-Win-Situation. Aber in viele Richtungen, eben auch Hochschule und Unternehmen und so weiter. Also ich fand es jetzt sehr, sehr spannend, weil wir haben nicht nur die fachliche Seite gezeigt, denn wenn ich aus die Brille Wirtschaftsförderung aufnehme, da muss ich bei Nachhaltigkeit natürlich auch wirklich immer schauen, ist das auch ein wirtschaftlicher Weg? Das ist herausfordernd, das ist sicherlich sicherlich auch in der heutigen Situation herausfordernd für euch. Aber dass ihr eben guckt, wo geht mein Geschäftsmodell hin, wie mache ich mich zukunftsfähig und wie kann ich das auch wirtschaftlich realisieren, Jan?
Nachhaltigkeit, du sagtest es eben, muss ein Stück weit auch wirtschaftlich sein. Ist aus unserer Sicht aber als familiengeführtes, also inhabergeführtes Unternehmen, der Geschäftsführer Herr Bröninghoff legt da auch sehr viel Wert drauf. Es ist aus unserer Sicht die einzige Daseinsberechtigung, dass wir auch den 100. Geburtstag noch feiern dürfen. Mhm. Und daran arbeiten wir. Auch mit der Abteilung Nachhaltigkeit und Innovation und den 700 Kolleginnen und Kollegen jeden Tag.
Ja, ja.
Und dazu kann Kreislaufwirtschaft einen Beitrag leisten, denn das steckt ja im Wort schon drin, das heißt Kreislaufwirtschaft und nicht Kreislaufbeschäftigung oder was auch immer. Und ich denke, das ist genau das, was wir jetzt auch schon besprochen hatten. Früher hat man etwas produziert, hat es dann den Aufbereitern vor die Füße gekippt und hat gesagt, hier macht mal was drauf. Und die haben sich gedacht, naja, toll. Dann haben die irgendein Material daraus hergestellt, haben das wiederum den Herstellern vor die Füße gekippt und gesagt, hier, jetzt baut ihr mal was da draus. Und dann haben die Hersteller wieder gedacht, naja, was machen wir damit? Und ich denke genau dieses, dass man das jetzt zusammenführt und dass man sich vorher fragt, wo findet denn eigentlich auch die Wertschöpfung jetzt hier statt?
Ja.
Und dieses ganze Produkt quasi über den kompletten Lebenszyklus in seiner Wirtschaftlichkeit mitdenkt, das ist eigentlich genau der Weg, den wir da gehen müssen. Und deswegen heißt es aus meiner Sicht auch Kreislaufwirtschaft.
Ja. Verantwortung übernehmen für Gebäude, für Produkte, für das Handeln des Unternehmens und jedes Individuums.
Ja,
das
ja.
ist angezeigt gerade.
Das sind jetzt schon fast Schlussworte, aber ich habe noch eine Frage, die ich nämlich immer stelle und jetzt stelle ich sie euch auch. Also schauen wir noch mal eine Generation weiter. Ich meine, ihr denkt auch bei Bröninghoff in Generationen, nicht? Und Enkeltauglichkeit ist ja auch immer ein großes Thema bei Kreislaufwirtschaft, bei Nachhaltigkeit. Aber schauen wir wirklich einmal weiter. Wo stehen wir mit Blick auf Nachhaltigkeit? Bekommen wir Menschen, sage ich jetzt mal, hier die Kurve? Franziska, was meinst du?
Ja,
guckst du positiv in die Zukunft?
Doch, ich denke, das müssen wir. Und ich denke auch, dass wir das schaffen. Vor allem durch positive Beispiele. Also es wird ja auch viel gesagt, dass die Leute von dem Thema schon ein bisschen genervt sind, weil ihnen zum Beispiel Verzicht gepredigt wird, weil es oft auch so negativ rüberkommt. Die Klimakrise kann einen ja auch sehr stark, auch psychologisch zum Beispiel, mitnehmen. Das merkt man gerade auch bei jungen Leuten. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber deswegen finde ich es umso wichtiger, dass es einfach auch die positiven Beispiele gibt, dass es zum Beispiel auch Unternehmen gibt, die hier Wege aufzeigen, sodass man halt auch in seiner beruflichen Tätigkeit, und das ist ja sehr viel Zeit, die man in seinem Leben auch investiert,
genau.
hier die Möglichkeit hat, was zu gestalten. Und wenn wir uns da alle quasi engagieren, denke ich, dass wir das gemeinsam noch hinkriegen. Denn es betrifft uns letztendlich alle und es ist ein riesengroßes Projekt, das wir nur gemeinsam stemmen können. Und ich denke, dass wir das auch so begreifen und dann gemeinsam umsetzen werden.
Ja, vielen Dank für deine Einschätzung. Jan, was meinst du?
Ich
habe dich positiv kennengelernt, also enttäusch mich nicht.
Das bin ich auch und dafür stehe ich auch jeden Morgen auf und engagiere mich dafür. Wir sind losgelaufen, aber noch längst nicht am Ziel und wir müssen schneller laufen. Das
okay,
Tempo der letzten 10 oder 15 Jahre in der Frage können wir uns nicht mehr erlauben. Mhm. Also als Gesellschaft, als Unternehmen, als Individuum ganz persönlich, wir müssen da Fahrt aufnehmen.
Ja. Das glaube ich auch und das haben eigentlich auch meine letzten Gespräche immer wieder gezeigt. Also da muss einfach mehr passieren. Es braucht aber auch diesen positiven Geist, das ist jetzt eine Gemeinschaftsaktion, die müssen wir auch mit viel Motivation und lass es auch Leidenschaft sein, auch angehen und eben auch mit einem positiven Drive. Also jetzt kann ich mich erstmal nur bedanken für das spannende Gespräch mit euch beiden. Wie gesagt, das war jetzt das erste Mal, dass ich zwei Gäste hatte. Ich denke, es hat gut geklappt. Vielen Dank dafür. Es war sehr informativ und wir haben versucht, die Komplexität, die natürlich auch in der ökologischen Transformation der Baubranche steckt, die so ein bisschen aufzubrechen. Auch vielleicht Hemmnisse, die gefühlt immer da sind oder über die viel gesprochen werden, auch mal abzubauen und zu sehen, wo die Chancen liegen. Also von daher vielen Dank. Ich gehe sehr motiviert aus diesem Gespräch heraus und wir sehen, Innovation und unternehmerisches Handeln sind einfach das A und O auf diesem Weg zur Nachhaltigkeit. Und euch wünsche ich da weiterhin alles Gute, viel Erfolg, bleibt weiter Vorreiter für das Thema und auch alles Gute für euch persönlich. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Dankeschön, hat Spaß gemacht.
Danke.